Wow, so Zweifel und Glauben einmal vorgetanzt zu bekommen, ich finde, das bringt einen ja schon mitten rein ins Thema. Geht's euch auch so, wenn ihr manche Bilder seht aus Butscha oder Irpin oder Mariupol, dass einem die Zweifel kommen? Was sind das für Bilder? Wo kommen die her? Wie echt sind die eigentlich? Und stimmt das, was drunter steht als Bildbeschreibung? Ist das die Wahrheit? Da kann man ja schon Zweifel kommen und da müssen auch Zweifel kommen, um das zu überprüfen. Aber da kann man sagen, nee, das ist ja noch relativ weit weg und da sind wir uns ja relativ einig. Gucken wir auf Corona. Da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen, so viele Zweifel, so vieles, was man glauben kann, für wahrnehmen kann und was man in Zweifel ziehen kann, sollte, da kommt es auf einmal näher. Und wie viel näher kommt es, wenn es um Glauben und Religion geht? Also gibt es nun Gott oder nicht? Ich meine, das ist ja schon eine entscheidende Frage, oder? Baue ich darauf mein Leben auf? Wenn es da einen gibt, der das Ganze hier geschaffen hat, der die Welt ins Leben gesetzt hat, dann ist das ja irgendwie nicht egal, oder? Dann hat das ja was mit mir zu tun. Dann hat er in irgendeiner Weise ja auch mit meinem Leben zu tun. Und dann ist es ja auch nicht egal, ob das, was er an Maßstäben gibt, mich betrifft oder nicht. Dann lohnt es sich zu fragen. Die Frage nach Glauben, nach Religion, nach Gott ist eine Frage, wo es sich lohnt, genauer nachzufragen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Über Jahrtausende haben Juden und Christen diesen Psalm schon gebetet, vertrauensvoll. Was für eine Aussage, wenn das stimmt. Wenn das stimmt. Oder wie ist das mit der Auferstehung? Letztens erst Ostern gefeiert, wo alle davon reden, dieser Jesus, der war nicht nur tot, sondern der ist auch wieder auferstanden. Was, wenn das wahr ist? Dann ist schon mal einer wiedergekommen von den Toten. Wenn das wahr ist, dann ist eigentlich nichts unmöglich, oder? Ich suche nach Wahrheit, darum zweifle ich. Das finde ich einen wichtigen Grundsatz, der begegnet euch nicht nur im Studium oder in der Schule, wenn es darum heißt, These, Antithese, Synthese, also ich stelle erstmal was auf und dann gucke ich, dann klopfe ich das ab, hält das auch stand? Und am Ende steht dann vielleicht was ein bisschen Abgespeckteres, aber dafür Belastbares. Es geht also nicht nur um Theorie und Falsifikation, sondern es geht eigentlich ums ganze Leben. Indem ich etwas in Frage stelle, teste ich seine Tragfähigkeit. Das Gegenteil wäre eigentlich naiv, oder? Die Dinge nicht in Frage zu stellen. Einfach für bare Münze zu nehmen, was uns so begegnet in unserem Leben an News oder an Good oder an Bad News. Ich suche nach Wahrheit, darum zweifle ich. Und ich brauche Hoffnung, darum glaube ich. Ich glaube, beide Sätze sind immens wichtig. Ich brauche Hoffnung, darum glaube ich. Wenn ich über eine Brücke gehe, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich rechne nach, ob die Statik hält, oder ich vertraue den Ingenieuren und dem TÜV, dass die ordentliche Arbeit gemacht haben. Eins von beiden. Oder ich gehe gar nicht über die Brücke. Das kann ich natürlich auch machen. Wir leben davon, dass wir Vertrauen schenken in die Dinge. Dass wir nicht alles in Frage stellen. So könnte man gar nicht leben. Das ist nicht nur bei den Brücken so. Das ist bei jedem Flugzeug, in das ich steige, bei jedem Auto, das ich fahre. Das ist bei meinem Strom- und Elektroanschluss bei mir in der Wohnung so. Vertraue ich darauf, dass wenn ich den Stecker reinstecke, dass die 220 Volt mich nicht treffen, sondern dass die abgesichert sind? Ich suche nach Wahrheit, darum zweifle ich. Ich brauche Hoffnung, darum glaube ich. Und Glauben, in diesem Sinne verstanden, ist eigentlich nichts anderes als Vertrauen. Und wenn ihr in der Bibel lest, dort, wo das Wort Glauben steht, ersetzt das einfach einmal durch Vertrauen. Und dann seid ihr so gut wie immer richtig. Der Unterschied, es gibt einen Unterschied zwischen Zweifel und Misstrauen. Zweifel, also das, wie ich es jetzt gerade versucht habe zu definieren, das Abklopfen auf die Tragfähigkeit, das hat das Potenzial, dass es mich weiterbringt, dass ich stabil laufe oder dass ich wachse in meinem Leben. Die Dinge in Zweifel zu ziehen, um zu gucken, ist das tragfähig, ist etwas Gutes und Gesundes. Misstrauen dagegen wirkt zerstörerisch. Ich kann also zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema Glauben und Religion, ich kann also, wenn ich mir die Bibel angucke, danach fragen, wie ist das eigentlich, wie glaubwürdig ist eigentlich die Bibel? Und dann kann ich gucken, okay, wie ist eigentlich die Überlieferungsgeschichte von den Worten, die damals Jesus und seine Jünger zum Beispiel gesagt haben, bis hin dazu, dass sie niedergeschrieben wurden und bis heute? Ist das eine Kette oder gibt's da lange Phasen, wo wir gar nicht genau wissen, was da passiert ist und wer da was gesagt und gedacht oder eben auch nicht überliefert hat? Es lohnt sich, dem Ganzen nachzugehen und da einmal mit einem gesunden Zweifel dran zu gehen. Und dann werdet ihr feststellen, das wäre jetzt ein eigenes Thema wert, da können wir heute nicht in die Tiefe gehen, aber ich finde es erstaunlich, wie gut erhalten die biblische Überlieferung ist und wie lückenlos wir hier zurückgehen können auf das, was damals wirklich geschehen ist. Wenn wir zum Beispiel die Lebensdaten von Julius Caesar, ob es ihn überhaupt gegeben hat, das hat eine viel geringere Wahrscheinlichkeit als das, was wir über Jesus, über seinen Kreuzestod und über die Berichte seiner Auferstehung wissen können. Weil es nur einige wenige Zeugen gibt für diesen Julius Caesar. Oder wenn ihr zum Beispiel Fans von antiker Mythologie seid, Homer lest oder sowas. Homer, der hat mehrere Jahrhunderte vor Christus gelebt und seine Werke geschrieben, aber das erste Zeugnis schriftlich, was wir von seinen Werken haben, ist 800 Jahre nach Homer. Das heißt, in diesen 800 Jahren wissen wir gar nicht, stimmt das, was wir heute als Homer bezeichnen, mit dem Original überein? Was ist in den 800 Jahren passiert? Ist die Überlieferung lückenlos funktioniert? Oder gab es einen Abbruch? Hat da jemand was ganz anderes verfasst als Pseudonym oder was auch immer? Wenn man das vergleicht mit der biblischen Überlieferung, dann stellt man fest, wie vertrauenswürdig das Ganze ist. Skepsis, gesunde Kritik, ist etwas Wertvolles, weil sie das Potenzial für Wachstum in sich birgt. Misstrauen wirkt zerstörerisch. Wenn ich zum Beispiel Misstrauen gegenüber der Treue meiner Frau habe, dann könnte ich entscheiden, okay, wer weiß, was sie heute Abend macht, während ich hier stehe. Vielleicht geht sie fremd. Ich könnte also einen Privatdetektiv beauftragen. Aber ich muss mich entscheiden. Vertraue ich ihr und liebe sie oder misstraue ich ihr und beäuge sie? Beides geht nicht. Misstrauen hat immer etwas Zerstörerisches mit sich. Der Unterschied zwischen Zweifel und Misstrauen. Ich finde es wichtig, den Zweifel seine Argumente vorbringen zu lassen. Den Zweifel, der sich irgendwo hier in meinem Hinterkopf eingenistet hat, über irgendein Thema. Lasst den Zweifel zu. Denn Zweifel kann euch weiterbringen. Es bringt nichts, ihn immer wieder zurückzudrängen oder zu sagen, ich will den Zweifel nicht zulassen. Das soll schön irgendwie unter dem Teppich bleiben. Es wird irgendwann wie eine Bombe explodieren. Ich habe Theologie studiert und mir war es wichtig, da Anfragen an den Glauben, an die Bibel und an vieles andere zuzulassen, weil ich gerne wissen wollte, ob das tragfähig ist, was ich glaube und worauf ich ja auch irgendwie meinen Beruf aufbauen will. Und ich habe manche erlebt, die im Theologiestudium ihre Zweifel nicht zugelassen haben, die aus einer frommen Jugendarbeit kamen und dann Theologie studiert haben und das versucht haben, so ein bisschen abzugrenzen voneinander. Okay, das eine ist mein Glaube und das andere ist mein Theologiestudium und das soll eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Mir war es wichtig, in Hausarbeiten, in Auslegungen und anderem mehr immer sauber wissenschaftlich zu arbeiten und zugleich zu gucken, und was bedeutet das für mich? Wenn das stimmt, was bedeutet das dann für mich? Ich wollte es gerne zusammenbringen und ich habe gelernt, dass das mir geholfen hat, in meinem Glauben zu wachsen, weil ich Zweifel zugelassen habe. Lass den Zweifel seine Argumente vorbringen, damit der Teppich nicht irgendwann explodiert und der Zweifel den ich nicht zugelassen habe, meinen Glauben mit sich reißt. Ich zweifle, also bin ich, heißt das Thema heute Abend. Das Original heißt, ich denke, also bin ich, von René Descartes im 17. Jahrhundert formuliert. Und ihm war wichtig, dabei zu sagen, dass alleine unser Denkvermögen schon etwas dazu aussagt, dass ich existiere. Dass ich mir Gedanken zu verschiedenen Dingen machen kann, ist eine Aussage über meine Existenz. Ich habe das mal ein bisschen weitergefasst und gesagt, okay, ich zweifle, also bin ich. Der Zweifel testet die Tragfähigkeit. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt heute Abend. Das ist der Startschuss für eine neue Predigtreihe, für eine neue Themenreihe, die wir haben hier im Celebrate in den nächsten Wochen. Das Thema Fragen, Zweifel, Glauben. Und da haben wir für die nächsten Wochen, haben wir schon ein paar Themen vorbereitet für euch. Zum Beispiel in 14 Tagen wird Alexander Fink, ein Biochemiker, hier sprechen und etwas dazu sagen, ob man als Naturwissenschaftler auch an Gott glauben kann. Finde ich eine wichtige Frage, wenn man in so einer Unistadt wie Marburg unterwegs ist. Was ist eure Frage im Blick auf Glauben, auf Religion und anderes mehr? Unter der Überschrift Fragen, Zweifel, Glauben wollen wir in den nächsten Wochen bis in den Sommer rein auch eure Fragen aufnehmen und zum Thema machen. Deswegen die Zettel, auf die Mareike schon hingewiesen hat. Das soll so laufen, dass wir heute und in den nächsten Wochen immer mal wieder die Zettel haben und dann ab nächster Woche hoffentlich auch eine Online-Abfragemöglichkeit mit dazu haben. Und da könnt ihr Themen aufschreiben. Wir sammeln die ein und werten die aus. Und die am höchsten gerankten Themen von euch, die werden wir zum Thema hier vorne machen. Und da suchen wir dann einen Referenten, der dazu etwas sagen kann, etwas Hilfreiches hoffentlich zu den Themen, die ihr uns gebt. Also lasst das gerne im Hintergrund mitlaufen. Was ist meine Frage, die ich gerne mal hier zum Thema gemacht haben will, zum Thema Glauben und Zweifel, Glauben und Religion? Man kann sehr viel zum Thema Zweifel sagen. Ich glaube, ein Gedanke, der mir dabei immer wieder kommt, ist die Frage, wo kommt eigentlich der Zweifel her? Wo kommt eigentlich mein Wissen her? Und das hat, glaube ich, ganz viel mit der Perspektive zu tun, mit der ich auf die Welt blicke. Eine ganz besondere Perspektive habe ich euch heute Abend mitgebracht. Die Perspektive von zwei Zwillingen im Bauch ihrer Mutter, die sich so ihre Gedanken machen. Die Parabel von den Zwillingen. Es waren einmal Zwillinge im Bauch der Mutter. Die Wochen vergingen und die Zwillinge wuchsen und wuchsen. Und auch ihr Bewusstsein wuchs und wuchs und sie machten sich so miteinander ihre Gedanken. Das Leben ist toll. Wir haben Platz. Wir haben einander. Und dieses Fruchtwasser zum Planschen, super. Die Zwillinge begannen, ihre Welt zu entdecken. Als sie die Schnur fanden, die sie mit ihrer Mutter verbindet und die ihnen die Nahrung gibt, da sangen sie vor Freude. Wow, wie groß ist die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt, dass sie uns alles gibt, was wir brauchen. Und als die Wochen vergingen und schließlich zu Monaten wurden, merkten sie plötzlich, wie sie sich verändert hatten. Was bedeutet das? Fragte der eine. Das heißt, antwortete ihm der andere, dass unser Aufenthalt in dieser Welt bald seinem Ende zugeht. Aber ich will gar nicht gehen, erwiderte der eine. Ich möchte für immer hier bleiben. Wir haben keine andere Wahl, sagte der andere. Aber vielleicht gibt es ein Leben nach der Geburt. Ein Leben nach der Geburt? Wie könnte das sein? Fragte der zweifelnd der Erste. Wir werden unsere Lebensschnur verlieren. Und wie sollten wir ohne sie leben können? Und außerdem, es haben zwar andere vor uns den Mutterleib verlassen, aber niemand von ihnen ist je zurückgekommen und hat gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, das ist das Ende. Und so fiel der eine von ihnen in tiefen Kummer und sagte, wenn die Zeugung mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann das Leben im Mutterleib? Es ist sinnlos. Womöglich gibt es gar keine Mutter hinter dem allen. Aber es muss sie geben, protestiert der andere. Wie sollten wir sonst hierher gekommen sein? Und wie könnten wir am Leben bleiben? Hast du unsere Mutter je gesehen? Fragte der andere. Womöglich lebt sie nur in unserer Vorstellung. Wir haben sie uns erdacht, um dadurch unser Leben besser verstehen zu können. Und so waren die letzten Tage im Mutterleib erfüllt von vielen Fragen und von großer Angst. Schließlich kam der Moment der Geburt. Und als die Zwillinge ihre bisherige Welt verlassen hatten, öffneten sie ihre Augen. Was sie da sahen, übertraf ihre kühnsten Träume. Eine absurde Geschichte. Aber sie macht für mich deutlich, dass wir manche Dinge nicht sehen können und es sich trotzdem lohnt, zu glauben. Vor der Geburt sich vorzustellen, wie es nach der Geburt ist, ist unmöglich. Und wenn man jemanden in den Mutterleib schicken würde, der sagen würde, so und so kannst du dich darauf vorbereiten, wäre das vielleicht eine Hilfe. Mir hilft dieses Bild von den Zwillingen vor der Geburt, um mir zu überlegen, dass manches, was ich hier sehe in dieser Welt, vielleicht gar nicht alles ist, was wir an Wirklichkeit um uns haben. Gott kann ich nicht sehen, aber ich kann Auswirkungen Gottes im Leben von Menschen sehen. Ich kann das Leuchten in den Augen von Menschen sehen, die mit Jesus unterwegs sind. Ich kann die Gemeinschaft sehen, die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, miteinander haben. Ich kann ihre Liebe sehen und ich kann sehen, wie sie anderen diese Liebe weitergeben. Das sind für mich Indizien dafür, dass das, was uns die Bibel von Gott erzählt, glaubwürdig ist, tragfähig ist und dass es sich lohnt, einen kleinen Schritt im Vertrauen zu machen, um zu gucken, ob das Vertrauen trägt. Und zu sagen, hey Gott, wenn es dich gibt, dann gib mir ein Zeichen. Und dann aufmerksam zu sein, ob es ein solches Zeichen gibt. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier miteinander ein paar Minuten Zeit hätten zum Reden, dann könnten wir manches hören von Zeichen, die einzelne von uns mit Gott erlebt haben. Zweifel betrifft den Kern meines Glaubens, weil es immer auch etwas mit dem Bild zu tun hat, das ich von Gott habe. Wir haben drei Kinder und als unsere Älteste geboren wurde, dann war das für mich fast so etwas wie ein Gottesbeweis. So ein kleines Würmchen auf dem Arm zu halten, ganz zerbrechlich und doch alles dran. Ganz angewiesen. Und das in dem Arm zu halten, es war mir unmöglich zu glauben, dass dieses Würmchen jetzt irgendwie alleine dem Zufall oder Unfall oder Notwendigkeit oder irgendetwas anderem zuzurechnen ist, was uns manche ja sagen wollen, dass unser Leben nichts anderes ist als Zufall, Unfall und Notwendigkeit. Für mich war es ein Gottesbeweis. Ich wollte jemandem danken dafür, für dieses Geschenk, was uns hier anvertraut wurde. Und das gilt für mich, für jedes Kind, was es auf dieser Welt gibt. Ein Kind in dem Arm zu halten, in Kinderaugen reinzublicken, ist eine Erfahrung mit dem, was Gott an Kreativität in diese Welt gesteckt hat und immer wieder neu steckt, eben mit jedem Kind. Martin Luther hat das gesagt, ein Baby zu sehen ist, Gott auf frischer Tat zu ertappen. Das finde ich ein tolles Bild. Ja, das stimmt. Gott auf frischer Tat ertappt. So handelt Gott. Nach der Geburt unserer Tochter hatte meine Frau zwei Fehlgeburten. Das waren für uns unendlich schwere Wochen. Zwei Kinder zu verlieren, in der frühen Schwangerschaft, 15., 20. Woche. Und doch hatten wir uns schon innerlich ganz stark darauf vorbereitet, wieder so ein Wunder zu sehen, zweimal hintereinander. Unendlich schwere Wochen, die wir da durchgestanden haben, die uns zusammengeschweißt haben. und die viele Fragen aufgeworfen haben, auf die wir keine Antwort gewusst haben. Dass wir schon ein gesundes Kind hatten, war ein schwacher Trost, aber es war ein Trost. Wir haben lange gebraucht, um darüber wegzukommen. Und wir sind Gott sehr dankbar, dass wir zwei weitere gesunde Kinder haben dürfen. Dostojewski, der russische Schriftsteller, Ende des 19. Jahrhunderts hat er gelebt, der selbst Christ ist und tolle Romane geschrieben hat, lässt in seinem Roman Die Brüder Karamasow einen der Protagonisten sagen, der Tod eines einzigen Säuglings stellt die Existenz Gottes in Frage. Uns ist das damals ein Stück so gegangen. Und wenn wir mit Leuten darüber sprechen oder Leute uns erzählen, wie es ihnen geht nach dem Verlust eines Kindes in der Schwangerschaft oder später, dann ist das genau die Frage, die bleibt. Warum? Warum ist das so? Warum ging es nicht anders weiter? Ich finde es erstaunlich, dass dasselbe Ereignis oder ein ganz ähnliches Ereignis in völlig unterschiedliche Richtungen auseinandergehen kann. Entweder in den Zweifel und in die Gottesferne oder in den Glauben und in das vertrauensvolle Festhalten an Gott, weil nichts anderes mehr halten will. Ich denke an eine Freundin von uns, die an Krebs erkrankt ist und die vorher irgendwie an Gott dort oben geglaubt hat, der das Ganze zusammenhält und für die diese Krankheit, die sie gerade so überlebt hat, zu einer Gotteserfahrung wurde, weil in dieser Zeit ihr manche Psalmworte, die sie vorher schon irgendwie kannte, aber die ihr nicht viel bedeutet haben, in der Tiefe berührt haben, Worte, die sie auf einmal getragen haben. Psalmen, das Gebetbuch der Bibel, wo Menschen vor Tausenden von Jahren Gott ihre Freude gesungen und ihr Leid geklagt haben. Immer im vertrauensvollen trotzdem Festhalten an Gott. Brocken hingeschmissen, mit denen sie selbst nicht klargekommen sind. Warum ist das so? Und warum hilfst du mir hier nicht raus? Das auszuhalten, aber nicht wegzugehen von Gott, sondern ihn damit zu belangen und ihm diese Frage zu stellen. Und ich denke an einen anderen Freund von uns, der durch den Tod seiner Frau in so tiefe Zweifel gekommen ist, dass er gesagt hat, ich verstehe Gott nicht, wie Gott die Liebe sein kann angesichts dessen, was ich erlebt habe. Wir haben keine Antwort darauf. Wir können ihn dort nur begleiten und hoffen, dass Gott in seiner Liebe ihm irgendwann wieder neu begegnen kann. Zweifel ist immer auch die Frage nach Gott, auch die Frage nach meinem Bild von Gott. Gute Freunde von uns, die hatten ein leukämiekrankes kleines Baby und waren ungefähr ein Jahr lang mit ihrem kleinen Sohn in der Klinik und haben dort unterschiedliche Phasen erlebt. Mal war es kurz vorm Tod, mal hat es gerade überlebt und es ging so bergauf. Und sie haben erzählt, wie ihnen viele Lieder, die sie sonst fröhlich im Gottesdienst mitgesungen haben, in dieser Zeit überhaupt nichts gesagt haben. Wie sie ihnen quasi weggebrochen sind, wie der Boden unter den Füßen wegrutscht. Und wie sie dann auf einmal eine andere Sorte Lieder, alte Kirchenlieder, ganz neu entdeckt haben, wo in fast jedem Lied auch am Ende irgendwie so eine Ausrichtung Richtung Vorbereiten zum Sterben ist. Und sie haben gesagt, das haben wir gebraucht in dem Moment. Als die schönen Zeiten nicht erkennbar waren, dass sie wiederkommen, da brauchten wir Texte und Lieder, die uns getragen haben, auch wenn es vielleicht aufs Ende zugeht. Der kleine Peter ist heute 12 Jahre alt, es geht ihm gut und ich finde es erstaunlich, wie er dieses Jahr Entwicklungshemmnis und diese Krankheit überwunden hat. Ein ganz lebenslustiger Junge ist er. Gott sei Dank. John Ortberg hat das einmal gesagt, dazu habe ich euch eine Folie mitgebracht mit dem Zitat, das Giftige am Zweifel ist nicht das, was er mit uns macht, sondern das, wovon er uns abhält. Zweifel ist erstmal der Blick nach innen. Ich drehe mich um die Dinge, die ich anzweifle oder um das, was mich gerade existenziell betrifft. Und ich schaffe es manchmal nicht, von mir aus wieder den Blick zu öffnen, den Blick auch fragend und klagend an Gott zu öffnen. Es ist nicht das, was der Zweifel mit uns macht, sondern das, wovon er uns abhält. Ich brauche Freunde, die mich dann darauf hinweisen, dass ich nicht bei mir selbst bleibe, nicht in den Zweifeln immer weiter in der Abwärtsspirale denke, sondern dass ich meinen Blick neu ausrichten kann, dass ich meine Fragen adressieren kann, so wie ich meine Freude adressieren kann an Gott. Mutter Teresa hat das ähnlich und doch ganz anders formuliert. Was Gott dir im Licht gezeigt hat, sagt sie, das verliere nicht in der Dunkelheit. Wie vergesslich bin ich, diese Situation mit der Geburt unserer Tochter vor 21 Jahren, die ist mir haften geblieben und doch vergesse ich es so leicht. Das, was Gott uns im Licht gezeigt hat, an Freude, an Tragfähigkeit, an seiner Zuwendung, an Menschen, die er an unsere Seite stellt, das verliere nicht in der Dunkelheit, der depressiven Phase, der Krankheit, des Leides, des Schmerzes, der Schuldverstrickung oder der Zeit, wo ich nicht mehr ein noch aus weiß. Die Psalmen sind solche Orte, wo ich Worte finde, wenn meine eigenen Worte nicht reichen. Und ich lade euch ein, in solchen Momenten die Psalmen zur Hand zu nehmen, in der Mitte der Bibel zu finden und dort in 150 verschiedenen Psalmen und oder Liedern, kann man auch sagen, zu gucken, was sind die Worte, die ich mir zu eigen machen kann, die eigentlich genau das aussagen, was ich gerade brauche. Corrie ten Boom hat die KZ-Überlebende aus Holland, die hat nach dem Krieg viele Vortragsreisen gemacht, in denen sie erzählt hat, wie ihr Glaube sie getragen hat durch diese Zeit im KZ. Und sie hat einmal formuliert den Satz, gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Das finde ich einen ganz hilfreichen Satz, der Glauben und Zweifel in einen interessanten Zusammenhang bringt. Ich kann meinen Zweifel nähren und dann kann mein Zweifel bis hin zum Misstrauen zerstörerisch werden. Oder ich kann meinen Glauben, und übersetze hier mal Glauben mit Vertrauen, ich kann mein Vertrauen nähren und sagen, okay, Gott, du hast gesagt, dass es dich gibt. Du hast gesagt, dass du da bist. Du hast gesagt, dass du die Liebe bist. Ich möchte da gerne drauf vertrauen. Und ich möchte dich herausfordern, zeig dich mir. Und dann zu erwarten, dass wenn es Gott wirklich gibt, dass er Möglichkeiten hat, sich dir zu zeigen. Oder wenn du schon mit Gott unterwegs bist und in eine große Krise kommst, wo du den Eindruck hast, dir bricht gerade der Glauben völlig unter den Füßen weg. Nähre deinen Glauben, damit der Zweifel verhungert. Halte dich an den Dingen fest, die sich lohnen festzuhalten. Dass Gott da ist, dass Gott am Ende zu seinem Ziel kommen wird. Nicht, dass unser Leben immer glücklich wird, das hat Gott nicht verheißen, aber dass wir am Ende bei ihm ankommen werden, weil er am Ende mit offenen Armen auf uns warten wird. Dass wir nicht tiefer fallen können als in die Hand Gottes, egal welches Leid uns bedrückt, egal welche Schuld wir mit uns umschleppen. Er ist da. Nähre deinen Glauben, damit der Zweifel verhungern kann. Ich habe uns zum Schluss einen Psalm mitgebracht, den viele von euch vielleicht auch sogar auswendig kennen, Psalm 23. Es ist ein Vertrauenspsalm, eine Einladung in das Vertrauen zu Gott. Und ich möchte euch einladen, dass, wenn ihr mögt, dass wir diesen Psalm einmal zusammen sprechen, als eine Anrede an Gott, als eine Einladung an Gott in unserem Leben Vertrauen oder eine Einladung an uns in unserem Leben Vertrauen zu fassen an diesen Gott, der hier sagt, von dem wir hier hören, dass er der gute Hirte ist. Wenn du die Folie einmal einblenden kannst, dann können wir das miteinander beten. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Der Herr ist mein Hirte. mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Herr, unser Gott, danke dafür, dass du da bist, dass du der gute Hirte bist. Danke, dass du da bist auf dem Weg in die grünen Auen und dass du da bist in dem finsteren Tal, dass wir uns an dich klammern können, wenn nichts anderes mehr Halt bietet in unserem Leben. Danke, dass du weißt, wie es jedem von uns geht. Danke, dass du weißt, was jeder und jede von uns braucht. Und ich bitte dich darum, begegne uns da, wo wir dich brauchen. Im Teilen der Freude, im Mittragen des Leides. Und begegne uns so, wie wir es brauchen. Mit Menschen an unserer Seite, mit einer besonderen Begegnung von dir, mit Frieden im Herzen, in einer unfriedvollen, friedlosen Umgebung. Du bist da. Du wirst zu deinem Ziel kommen. Ich danke dir dafür, dass du uns einlädst, mit dir unterwegs zu sein, mit unserem Zweifel, mit den kleinen Vertrauensschritten. Amen.